Mitunter ist es notwendig, das etwas genauer in den Blick zu nehmen, was uns vertraut ist, was wir zu kennen meinen. Und in Frage zu stellen, was sich scheinbar von selbst versteht. Etwa Nationalsozialismus. Dafür hat unlängst Per Leo plädiert. Nachdem Per Leo 2013 mit einer Arbeit über Judenfeindschaft in Deutschland promoviert wurde, legt er ein Jahr später einen Roman vor. Das ist schon super interessant. Ja? Also er promoviert der Historiker, der zum selben Leben schon einen Roman schreibt. Ja? In Flut und Boden, also jetzt kommt man ja vor. Ja? In Flut und Boden spürt Leo der eigene Familie nach und interessiert sich besonders für die Zeit des Nationalsozialismus. Im Zentrum steht sein Großvater, ein Verlierer mit Ambitionen, der im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS eine führende Position bekleidete. Die familiäre Spurensuche erinnert bisweilen an einen autobiografischen Essay, nimmt aber schließlich doch die Form eines Romans an. Freimütig räumt er ein, also und er kommt selbst in diesem Roman vor, aber es ist trotzdem als Roman geschrieben, freimütig räumt er ein, dass diese Spurensuche auch ein Mittel ist, auf die eigene Malaise zu reagieren. Leo litt unter Schlafstörungen und Antriebslosigkeit, noch dazu unter Panikattacken. Und so kommt er nicht umhin, festzuhalten, Zitat, das Einzige, was irgendwie funktionierte, war Nazis jagen. Ein Nazi jagen, genauer gesagt, ein toten Nazi, um noch genauer zu sein. Zeit seines Lebens hatte mir mein Großvater kaum etwas bedeutet, aber jetzt, als toter Sturmanführer, wurde er mir ein treuer Begleiter, eine echte Stütze in der Not. Soweit Per Leo. Leo wurde an der breiten Öffentlichkeit erst bekannt, als er mit dem Buch, haben wir schon erwähnt, mit rechten Reden, dafür warb die argumentative Auseinandersetzung mit den Anhängerinnen rechtspopulistischer Bewegungen zu suchen, statt sie zu dämonisieren und der Arena zu verweisen, statt die Kommunikation zu verweigern, müsse die Debatte mit ihnen gesucht werden, der diskursive Wettstreit. Ich will jetzt über das Buch ansprechen, bei Interesse können wir das gerne im Anschluss tun, es ist interessant, auch ambivalent, aber das hängt dann von ihm ab. Bisweilen ist Leo auch als Reporter unterwegs und mischt die akademischen Routinen auf. So besuchte er 2016 eine Siegener Tagung, die sich Heideggers schwarzen Heften widmete. In seiner scharfsinnigen Kommentierung dieser Tagung monierte er die Hermeneutik des Verdachts, die er hier am Werke sieht. Und genau das sieht Per Leo jetzt bei dieser Tagung. Schwarze Heften von Heidegger, haben Sie das schon mal gehört davon? Also Martin Heidegger, Philosoph, einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts, ambivalente Figur, will ich jetzt gar nicht weiter problematisieren. Und von diesem Heidegger schwarze Hefte, die sind erst, ich weiß nicht, vor 2, 3, 4 Jahren vielleicht publiziert worden. Und da ist völlig klar, Heidegger ist ein lupenreiner Antisemit gewesen. So, jetzt gab es also eine Tagung zu diesen schwarzen Heften in Siegen. Fast nur Philosophen dabei, fast keine Historikerinnen, Frauen schon gar nicht. Das waren nur zwei Historiker dabei. Er, Pio Leo, war einer, der für den Merkur und für die FAZ irgendwie das sozusagen beobachtet hat. Und dann gab es noch einen anderen Historiker. Und jetzt stellt er fest, interessant, wie diese Philosophen über den Nationalsozialismus sprechen, im Unterschied zu den Historikern und Historikerinnen. Die sprechen nämlich ganz anders über den Nationalsozialismus. Ja? So, jetzt, das war jetzt mein Erklärungsversuch. Ihr habt jetzt eine Idee, worum es geht bei der Nationalsozialismus? Okay. So, also, und jetzt sieht also Leo eine Hermeneutik des Verdachts am Werk, hier bei dieser Tagung. Ja? Jetzt Zitat, den meisten Tagungsteilnehmern schien es allein darum zu gehen, die schwarzen Hefte auf den Symptomwert der, in Anführungszeichen, problematischen Stellen hinzulesen und damit Heidegger als Person und als Philosophen endgültig seines nationalsozialistischen Charakters, will ich jetzt, zu überführen. Ja? Also, hier ist, das habe ich leider Gottes nicht als Folie, das ist ein bisschen dämlich, das hätte ich Ihnen zeigen sollen. Also nochmal, es geht um die sogenannten problematischen Stellen und diese problematischen Stellen, die haben ein Symptombild. Ja? Das heißt sozusagen, die verraten etwas. Die verraten etwas über das eigentliche Wesen von Martin Heidegger. Ja? So, das heißt, die ganzen Philosophen in Artikeln gefallen sich in der Rolle dessen, der jetzt Heidegger seiner NS-Ideologie überführt. Ja, warum? Weil es immer wieder bei einzelnen Stellen gibt, sagt, bingo, hier, da erkennt es. Hier ist es schwarz auf weiß, ist ein Nazi gewesen. Ja? So, das findet Per Leo problematisch. Ja? So, jetzt geht es weiter im Text. Also Per Leo wirft im Anschluss die Frage auf, was eigentlich gemeint sei, wenn in diesem Zusammenhang von Nationalsozialismus gesprochen werde. Im Unterschied zu den Historikerinnen wenden sich die anwesenden Philosophinnen, also Philosophen müsste man sagen, bei dessen Bestimmung augenscheinlich auf sicherem Terrain. Leo, jetzt der Historiker, der bis zu diesem Thema geschrieben hat, ja? Leo wundert sich nicht allein über die Gewissheit, welche die Philosophinnen ausstrahlen, wenn es um die Bestimmung einer präzise abgrenzbaren NS-Weltanschauung geht. Er lässt auch die Frage anklingen, ob die vermeintliche Sicherheit nicht Ausdruck einer, das ist jetzt alles mein O-Ton, ja, das ist kein Zitat, also ob diese vermeintliche Sicherheit nicht Ausdruck einer selbstgefälligen Positionierung sei und nicht das Ergebnis einer anspruchsvollen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Also ich paraphrasiere das, weil das ist ein bisschen nicht von mir, das ist mir schon klar. Ja? Das heißt, man könnte sagen, Per Leo ist bei dieser Tagung und hat so ein ungutes Gefühl. Warum? Er hat den Eindruck, diese Philosophen sind viel schneller, viel leichter in der Identifizierung dessen, was NS-Ideologie ist, als es die Leute vom Fach sind. Und sagt, Winter Wein, also ich habe selbst Philosophie studiert, ich habe meinen Magister Philosophie gemacht, deshalb darf ich das sagen. Ja? Nach dem Motto, und natürlich sind diese Philosophen gleich darauf angewiesen, Historikerinnen einzuladen, ja? Die sich im Zweifel seit 15, 20 Jahren damit befassen. Das heißt also, diese Debatte über Heidegger wird geführt, fast in Absehung sozusagen von Expertinnen und Experten, also fast in Absehung irgendwie NS-Experten, ja? Bis auf ein, zwei, Perleo ist der eine und der andere, kommt jetzt eben gleich. Erstens das, also das können wir sagen, was ist das für eine komische Attitüde? Und das zweite ist, dass sie den Eindruck sozusagen vermitteln, ganz sicher und ganz souverän eine NS-Ideologie identifizieren zu können. Und er weiß, dass das unter Historikern als viel schwieriger in einem Sinn wird. Ja? Verstehen Sie, das ist sozusagen dieses ungute, ne, dieser ungute Bauchgefühl, mit dem Herr Leo bei dieser Tagung weiß. So begrüßt es Leo, dass der Historiker Christian Golden im Rahmen der Tagung für einen Perspektivenwechsel war. Zitat: Statt die inkriminierten Texte, also inkriminiert, mit Versuch das inkriminiert, also. Also man könnte sagen, statt die Texte, die ihn überführen, ja? Also die skandalisiert werden. Ja? Also, jetzt wieder zurück ins Zitat. Statt die inkriminierten Texte auf ihren ideologischen Stellen, auf ihren ideologisch-kritischen, statt die inkriminierten Texte auf ihren ideologiekritischen Signale hinzurastern und damit ihr Verständnis durch schon mitgebrachten Vorverständnis aufgehen zu lassen, sprach sich Golden dafür aus, sie als Quellen zu betrachten, als Quellen des Nationalsozialismus. So, der Arbeiter ist kompliziert, die paraphrasieren das, ja? Also jetzt sehen Sie, das sind die Bauchschmerzen, die er hat. Ja, also nach dem Motto, was hilft es uns, wenn selbstgerechte Philosophen, die sich wahnsinnig kritisch wieder dabei vorkommen, wenn sie nichts anderes machen, als ihre eigenen Vorbilder, Vorannahmen nochmal mit zu bestätigen. Da können wir sagen, das ist zwar irgendwie ganz kuschelig, das ist irgendwie ganz nett und vielleicht ist es auch irgendwie erhebend, also so moralisch. Er würde jetzt aber sagen, in der Sache bringt es gar nichts. Ja? Und er schlägt einen Perspektivenwechsel vor und für diesen Perspektivenwechsel tritt der Historiker Kohl ein. Also nur ganz kurz, das war diese Replik wieder auf im linken Leben. Das ist schon eine ziemlich abgefahrene, also haben Sie auch schon gehört? Also das ist eine ziemlich abgefahrene Story, da jetzt mal ganz kurz. Also Martin Lichtmess ist einer der Köpfe der Identitären aus Wien und Caroline Sommerfeld ebenfalls. Caroline Sommerfeld ist mit Helmut Leben verheiratet. Helmut Leben ist eine 68er-Ikone, also ein linker Germanist. Die haben zusammen drei Jungs und natürlich fragen sich alle, wie kann das gut gehen? Also das ist Rechtsextremismus. Ja, wenn Sie die Identitären reden, das ist eine rechtsextremistische Position. Die ist mit Altlinken verheiratet, haben drei Söhne und alle fragen sich, wie kann das gehen? Und es gibt mittlerweile Stories, die New York Times interessiert sich dafür und so weiter. Es gab schon große Artikel in der Zeit und so weiter. Also wie funktioniert das? Ich weiß es auch nicht. Ich habe sie mal gesehen bei der Tagung, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. So, und jetzt kommt der Begriff, ein Plädoyer für Verkomplizierung. Das ist jetzt nämlich entscheidend, weil das für meinen letzten beiden Vortrag für mich ist. Also, diesen Vorschlag, also von diesem Historiker, interpretiert Leo nun als Plädoyer für eine Verkomplizierung der Rede über den Nationalsozialismus. Statt also noch länger die Weltanschauung der Nationalsozialisten als einen leicht identifizierbaren Gedankensammlung zu unterstellen, gilt es zur Kenntnis zu nehmen, dass bestimmte Ideen und Ideologien nicht eindeutig nationalsozialistisch, sondern für sich genommen unscharf und über Partei- und Milieugrenzen hinweg populär waren. Es war, so der historische Befund, gerade die Wahrheit dieser Ideologien, die ihre Weiterverbreitung begünstigte und ihre Anschlussfähigkeit erhöhte. So, das ist sozusagen, jetzt können wir sagen, das ist ein Ergebnis von historischen Forschung. Ja? Das heißt, jetzt könnte man sagen, das hat er dann in einem Artikel gemacht, der ist im Merkur erschienen, in einer gewissen Hinsicht wirft jetzt Perleo als Historiker den Philosophen vor, was ihr machen müsstet, wäre auf eine anspruchsvollere, auf eine komplexere, auf eine kompliziertere Weise vom Nationalsozialismus zu sprechen. Ja? Und ich glaube, es gibt gute Gründe dafür, das zu tun. So, und jetzt, um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen, das habe ich jetzt auch als Folie gemacht. Perleo teilt die Einschätzung vieler Fachkolleginnen, dass es durchaus Alleinstellungsmerkmale der Nationalsozialisten gibt. Bis 1933 waren diese jedoch eher auf einer performativen Ebene angesiedelt. Zitat Leo: Die Nazis konnte man als solche nicht verstehen, wohl aber erkennen, an den Uniformen, am Ritual ihrer Versammlung, am Redestil ihres Anführers. Kurz, Nationalsozialist sein hieß, sich als Nazi zeigen. Deshalb habe ich das als Performance genannt. Ja? So, das heißt, es könnte sein, dass es jetzt, ich bin kein Mathematiker, aber in der Logik nennt man sowas, es könnte sein, dass es keine eindeutigen Merkmale gibt. Ein eindeutiges Merkmal heißt, wenn ich das Merkmal A identifiziere, dann liegt immer genau das und das vor. Also jetzt nochmal, einige sind ja bei Ihnen und bei mir auch, glaube ich, in der Vorlesung zu all meinen, also Erziehungswissenschaft, wenn ich meine Disziplin vorstelle, dann tue ich das über so einen kleinen Steckbrief und dann nenne ich 6 Merkmale. Und dann erkläre ich den Einzelnen, keines dieser Merkmale ist ein Alleinstellungsmerkmal. Jedes dieser Merkmale, falsch, von diesen Merkmalen finden Sie einige auch bei anderen Disziplinen. Aber das Set von diesen Merkmalen, das macht unsere Disziplin aus. Also das heißt, jedes Mal zum Beispiel in meiner Disziplin, Erziehung ist in einer besonderen Weise mit dem Scheitern konfrontiert. Das heißt aber nicht, dass Sie jedes Mal, wenn Sie ein Phänomen gescheitert haben, das wird ja wohl die Pädagogik sein, das ist ja wohl der Erziehungswissenschaft. Das ist auch klar, dass es Scheitern auch in der Medizin gibt. Ja? Aber eine Kombination von Merkmal 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zum Beispiel, wenn Sie das vorliegen haben, dann können wir sinnvollerweise von Erziehungswissenschaft sprechen. Es hilft also nichts, denken Sie nochmal an die Suchlogik, wenn Sie irgendwo ein Merkmal von Bingo, ja, das ist dasselbe Spiel, man könnte sagen, ein bisschen böse, fällt mir jetzt das ein, dass Sie Bingo gespielt haben, eben die Philosophen mit Martin Heidegger. Ja? Immer in der Suche nach dem Wort, da habe ich Bingo und jetzt, keine Ahnung, Shampoos für alle oder sowas. Ja? So. Also, jetzt, dagegen spricht er sich aus und sagt, wir müssen sozusagen davon rechnen, dass es erst ein Set von Merkmalen ist, ja, das ist, dann können wir darunter sagen, dass sozusagen das ist wieder Nationalismus. So, nach 1933 setzte die erwähnte Wahrheit beträchtliche hermeneutische Energien in Frage. Hermeneutik, kennen Sie das? Also hermeneutische Kunst der Auslegung, ja, also zum Beispiel jetzt jeder Priester, jeder Pastorin, wenn sie in die Hütte steigt, am Sonntag hält eine Predigt, dann muss sie erklären, was dieser Text, der über 2000 Jahre alt ist, heute mit diesem Sonntag zu tun hat. Ja? Jeder Jurist muss Hermeneutik betreiben, weil nicht steht, wenn A, B, eins auf die Mütze haut, sondern da stehen ja gar keine Namen. Ja? Da wird auch nichts davon aus dem Schienen Sonne und es gibt ein Auto, es gab ein Autokorso in der Wilhelmstraße, steht da alles gar nicht. Ja? Sie haben eine ganz abstrakte so Bestimmung und die müssen Sie auslegen. Das ist irgendwie Hermeneutik. Ja? Also, und jetzt, was man feststellen kann, jetzt gibt es im NS, gerade weil das so vage ist, setzt das hermeneutische Energie in Frage. Warum? Weil jeder und jede gefragt ist, zu überprüfen, ob ich mit meiner Vorstellung nicht etwas mit dem NS zu tun haben kann. Also ob ich da nicht reinpasse. Ja? Also das heißt jetzt hier im Original so, also bei mir im Manuskript, weil es kein scharf und präzises Profil gab, war jeder und jede bis weit in das Bürgertum hinein aufgefordert, im eigenen Lebensentwurf hinreichende Affinitäten zum NS-Regime zu erkennen und sich entsprechend zu positionieren. Also zu prüfen, Zitat Leo, ob es im nationalsozialistischen Deutschland einen Platz für ihn geben könnte. Ja? Das heißt sozusagen, genau weil es so vage ist, nicht weil es sozusagen zwei super scharfe Merkmale gibt und dann hätten Sie sagen müssen, die wenigsten waren die Nazis, ja? Sondern es war vage. Es war sozusagen eine vage Kombination von Elementen. Und das macht es auch verführerisch. Also jeder und jede oder viele konnten eine Möglichkeit finden, ja, kann ich mir zu eigen machen. Und deshalb ist es sozusagen nicht eben eine kleine Gruppe von Rabiaten oder Rassisten, sondern bis weit in das Bürgertum hinein. Das ist sozusagen auch irgendwie das perfide der NS-Ideologie. So, Paleo, und jetzt geht es immer noch, also ich will jetzt nur die Bauchschmerzen von Paleo artikulieren und dann sehen Sie schon, das ist das Sound für meinen Vortrag. Ja? Also, Paleo moniert also einen sorglosen Sprachgebrauch. Er führt Gründe dafür an, die Rede über den Nationalsozialismus zu verkomplizieren und wirbt dafür, sich von einer Attitüde der ideologiekritischen Gewissheit zu verabschieden, die vom Teufel geht, Achtung, Zitat, die vom rettenden Ufer der richtigen Ideen die falschen Ideen auf der anderen Seite nur beobachten und benennen zu müssen, glauben. Das ist ja immer so. Ja? Der Beobachter ist immer auf der richtigen Seite, die anderen sind immer bescheuert, sind immer auf der anderen Seite und wir sind Halleluja, wir sind kritische Geister und wir entzaubern die Gegenseite auf der anderen Seite des Flusses, was sie da alles falsch gemacht hat. Und genau das beobachtet er bei dieser Tagung, würde ich sagen, jetzt können wir sagen, so, für wen ist diese Tagung recht gewesen? Also außer, dass sie so ein Lagerfeuer irgendwie so abgebrannt hat, ja, und es war warm, kuschelig und so weiter. Aber ansonsten, wofür gab es irgendwie diese Tagung? Könnte man fragen, ja. So, dafür passt es, er in seinem Roman eine kritische Selbstbefragung betreibt, im Unterschied zu den Jungs aus der Philosophie. Ja? Also, und dabei feststellt, also Paleo stellt fest, dass seine Jagd nach Nazis nicht allein hehren Motiven entspringt. Die kritische Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte ist auch von anderen Motiven gespeist. Es ging nicht ausschließlich darum, der Wahrheit ans Licht zu verhelfen und das Schweigegebot zu brechen. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater, dem Sturmmann, Großvater, dem Sturmmannführer, besaß für ihn auch eine therapeutische Funktion. Ja, Sie erinnern sich daran, er hat gesagt, nichts mehr funktioniert, nur die Nazis können mich jagen. So, das heißt, es könnte also sein, dass der kritische, zornige junge Mann, der da ein Buch über seinen Großvater schreibt, dass es nicht einfach nur die Fackel, der aufgeräumt ist, sondern dass er das braucht, ja? Weil er Scheiße braucht, weil er Feinde hat und so weiter. Ja? So, das heißt, es könnte also sein, dass er diesen Großvater instrumentalisiert und dass deshalb die Jagd nach Nazis auch eine therapeutische Funktion hat. Ja? Sie sehen also, die Rede über den Nationalsozialismus kann aus ganz unterschiedlichen Motiven gespeist sein. Ja, im einen Falle Paleo, ja, ist es gespeist, so hat sie gesagt, therapeutische Funktion, bei den Philosophen ist es aus anderen Gründen gespeist. So, das heißt, wir sollten auch, wenn wir vom Nationalsozialismus sprechen oder auch vom Rechtspopulismus, wir sollten sozusagen damit rechnen, dass auch andere Motive als so die ganz hehren, die ganz lauteren Motive der Aufklärung der Wissenschaft gespielt sind. Ja? Das ist sozusagen die Pointe, in Anführungszeichen, jetzt dieses Aufklärungs. So, und jetzt habe ich das nochmal schön zusammengefasst, wie ich das gehört. Ich habe die Schwierigkeiten bei der Rede von Nationalsozialismus zum Einstieg so ausführlich erläutert, weil ich den Verdacht hege, dass es sich bei der Rede über Rechtspopulismus ähnlich verhält. Auch dabei könnte es sich erweisen, dass die Selbstgewissheit der Urteilen, die sich hier häufig beobachten lässt, der Analyse nicht eben förderlich ist, und das ist jetzt noch freundlich formuliert. Es gibt sorry, das suche ich in Folge zu zeigen, gute Gründe dafür, es sich nicht zu leicht zu machen, wenn in den Beiträgen zu einer öffentlich geführten Debatte die Rede von rechtspopulistischen Bewegungen und Parteien ist. Der Rechtspopulismus wird nicht eben selten auf unterkomplexe Weise zum Gegenstand gemacht. Ja? So, also das ist jetzt, ich habe ja extra gesagt, das ist mein Verdacht, ich habe diesen Verdacht, ja? Und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Also, was jetzt auffällt, sobald über Rechtspopulismus gesprochen wird, ja, wird er zum Thema, ändert sich der Ton. Die politische Debatten sind auch wissenschaftliche Debatten häufig von einem Zustand der Erregung geprägt. Aber so verständlich die Erregung ist, so wenig trägt sie dazu bei, das Phänomen des Rechtspopulismus in seiner ganzen Komplexität zu verstehen. Häufig verhindert die Empörung die Einnahme einer analytischen Perspektive, steht sie der Suche nach Ursachen dafür im Weg, dass die Politik des Ressentiments derzeit so erfolgreich ist. Dass die Diffamierung herabwürdigen sozialer Gruppen auf große Resonanz stößt. So, das ist mir jetzt ein Anliegen. Es könnte also sein, dass diese ganze heilige Aufregung, die persönlich möglicherweise nachvollziehbar ist, dass sie der Analyse des Phänomens, vorsichtig formuliert, nicht eben förderlich ist. Anders formuliert, sie steht nach einer nüchternen, sezierenden Analyse im Weg. Ja? Und das trifft leider Gottes, würde ich sagen, die allermeisten zu, die zu diesem Thema irgendwie sprechen. Also, es wäre fatal, mit dem Blick auf den vorhandenen Gegenstand die Spielregeln des argumentativen Wettstreits zu lockern. Und jetzt, gerade weil so viel auf dem Spiel steht, wäre es unverzeihlich, in den Bemühungen um argumentative Stringenz nachzulassen. Auf den Modus der Empörung zu verzichten, bedeutet keineswegs eine Bagatellisierung, das Gegenteil ist der Fall. Ja, verstehen Sie? Das heißt, es wäre fatal zu sagen, Herr Rieger, das ist doch so wichtig. Die Herausforderung unserer Demokratie durch den Rechtspopulismus ist so groß und so stark und so bedrohlich. Das teile ich alles. Ja? Und weil das so ist, müssen wir so ganz genau reden mit den Argumenten, oder können wir nicht mal fünf gerade sein lassen? Nein, auf keinen Fall. Ja, verstehen Sie? Genau, weil es so wichtig ist. Es wäre fatal zu sagen, wir verzichten auf saubere Argumente, auf eine präzise Analyse, aber weil wir sind ja uns eigentlich einig sind, dass so viel auf dem Spiel steht. Genau, weil so viel auf dem Spiel steht, müssen wir eben genau sein. Ja. Nach meiner Einschätzung. Also. Die moralische Empörung schmeichelt jenen, die sich an der Diskussion beteiligen, aber sie bleibt meist folgenlos und sie trägt nichts zur Analyse des Problems bei. Und schlimmer noch, so der Verdacht von Dirk Jörg und Veit Selb, und das sind jetzt zwei linke Politikwissenschaftler, ja, das sage ich nochmal ausdrücklich, der gut gemeinte Antipopulismus verschleiert jene gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die die populistische Revolte verursachen, und er blockiert die Auseinandersetzung mit diesen Ursachen. Ja? So, also, ein gut gemeinter Antipopulismus mag irgendwie für erhöhende Gefühle führen, aber für an diesem nichts gar nichts. Im schlimmsten Fall blockiert er die Analyse. Ja? So, und das kommt jetzt also nicht von rechts außen, sondern es kommt von zwei linken Politikwissenschaftlern, ja? Die ein tolles Buch mit dazu geschrieben haben. So, und jetzt geht es also um das Verkomplizieren. Also ich will jetzt die Rede über den Rechtspopulismus verkomplizieren. So, und es ist verführerisch, dem Ressentiment mit Ressentiment zu begegnen und von hoher Warte aus abfällig über die anderen zu sprechen, über jene, deren Entscheidungen wir missfinden. Es gilt also, den Blick auf jene Positionen zu lenken, von denen aus wissenschaftliche Beiträge vorgetragen werden. Das scheint mir unverzichtbar, und das hat Bernd Schlegelmann, Dramaturg aus Berlin, der hat ein feines Ohr für die Selbstgefälligkeit in den sogenannten besseren Kreisen, ja, der hat das ganz formuliert. Also, Bernd Schlegelmann, wer heute also, wie in jeder Nachrichtensendung gedankenvoll, gedankenlos wiederholen wird, in politischen Zusammenhängen von Ressentiment spricht, sollte sich die Mühe machen, die eigene Position in diesem Spiel der Distinktionsgewinne zu erforschen. Der Vorwurf des Ressentiments ist heute der bevorzugte Ausdruck für den Rassismus der Eliten gegen alle, die gegen sie revoltieren. Ja? Das heißt, es könnte also sein, dass der Vorwurf des Ressentiments mit Ressentiment sozusagen gekoppelt wird, ja? Und das sozusagen auch in der politischen Analyse oder in einer wissenschaftlichen Analyse, ja? Dass dort sozusagen Ressentiment ausgelegt wird. In der Regel, ohne dass sie das die Akteure wissen, ja? Also das werden die wenigsten, die das intentional machen, aber es könnte sein, dass sozusagen also in der Regel über Populismus oder Rechtspopulismus auch zum Ausdruck kommt, dass sich manche, die gerne die Definitionshoheit über die Debatte irgendwie reklamieren, dass die den Eindruck haben, diese Definitionshoheit entgleitet ihnen. Also ihnen entgleitet sozusagen die Hegemonie über das diskursive Spiel. Und auf dieses Entgleiten in der Diskurshoheit, ja, reagieren sie sehr empfindlich. Und dann kann es sein, in dem Moment sozusagen wird der letzte Joker, der sticht, ja, das ist der des Rechtspopulismus. Ja, ist das nachvollziehbar? Das ist vielleicht ein bisschen crazy, wenn Sie das zum ersten Mal hören. Soll ich nochmal eine Wendung machen? Ja? Okay, also, das heißt, es könnte sein, dass Eliten in dem Moment, in dem sie den Eindruck haben, jetzt mal flapsig formuliert, ihnen springen die Fälle davon. Sie werden nicht länger als Eliten akzeptiert. Dass sie in dem Moment in der Gefahr stehen, auf das Ressentiment zurückzugreifen. Also es gibt auch ein Ressentiment von oben. Ja? Es gibt also eine Verachtung wie von oben. Und es könnte sein, dass in der Situation, ja, in der Eliten nicht mehr alles Eliten akzeptiert werden, indem sie, und jetzt, dann fangen sie an zu brüllen, weil sie sind ja motiviert, ja, auch klar, ja, und sie schlagen jetzt nicht um sich und so weiter, ja, sondern sie schreiben weiter Texte, ja, weil sie nie etwas anderes machen, als Texte zu schreiben, ja. Und jetzt könnte sein, dass in die Texte, die sie schreiben, dass da sozusagen das Ressentiment einzieht, ja, dass sie über den Pöbel, der es war, sozusagen ihren Diskurs soll, wie lange haben sie studiert, wie viele akademische Titel haben sie irgendwie erworben und sowas, ja, und das soll auf einmal ihnen nichts mehr gelten. Und dass sie sozusagen diese Infragestellung der eigenen dominanten Position, dass sie die kontern mit Ressentiment, das ist der Rassismus der Eliten. Es gibt auch nichts von Bourdieu, ja? Rassismus der sozialen Intelligenz. Ja? So, das heißt also, es gibt das Ressentiment nicht nur von unten, ja? Nicht nur von unten sozusagen der zornige Pöbel sozusagen begehrt irgendwie auf, sondern es gibt auch ein Ressentiment von oben. Es gibt auch ein Ressentiment der Eliten, die jetzt auf einmal nicht damit fertig werden, dass die Leute ihre eigenen Wege gehen. Ja? Das ist sozusagen, was dahinter steht bei dieser Position. So, und mich interessiert also jetzt, ob da was dran ist. Mich interessiert ganz schlicht, ist was dran an diesem Vorwurf. Deshalb zeige ich Ihnen jetzt irgendwie vier Bücher, relativ knapp, relativ kurz. Ich habe die, glaube ich, alle mitgebracht. Ich habe noch ein anderes tolles Buch mitgebracht, da sage ich gleich was irgendwie dazu. Und jetzt will ich die also kurz vorstellen und aber nicht nur vorstellen, sondern immer auch ein bisschen von der Seite drauf gucken, nach dem Motto, wie machen das Typen. Ja? Also, vielleicht, wenn ich einen nur empfehlen darf, Thomas Wagner, die Angst machen, Sie haben ihn schon mal gehört. Also, wenn Sie, ich würde sagen, das beste Buch zur neuen Rechten. Ja? Jetzt nur so nebenbei. Also wenn Sie interessiert daran sind, wie ticken diese Leute von den neuen Rechten? Ja, was unterscheiden die neue Rechte von dem Rechtspopulismus? Was hat die neue Rechte von den 68ern? Ja, das ist die These. Ja? Also die 68er und die neue Rechte, also nach dem Motto, die neue Rechte, also insbesondere die Themen anders, haben sozusagen von der Protestkultur der 68er wahnsinnig viel gelernt, weil die Protestkultur der 68er war immer asymmetrisch. Ja? Nach dem Motto, der Rest hat das Geld und das Kapital und sowas. Ja? Aber wenn Sie eine coole Aktion machen, dann brauchen Sie 215 Leute. Ja? Und wenn Sie damals das keine Social Media und sowas. Aber wenn Sie das sozusagen wie cool machen, ja, und dann gibt es ja die ganzen Demos und die ganzen, kennen Sie alles, und dann gab es Blockaden und so weiter, also bis zum Hammer, Forst und so weiter. Ja. Und sozusagen diese asymmetrische Kriegsführung, ja, das haben sozusagen die neuen Rechten von den 68ern gelernt. Und was auch super ist, Thomas Wagner ist ein Journalist, mein Alter, der fährt hin und interviewt die Leute. Also Götz Kubitschek, ist jetzt mal meine Metapher, ist die Spinne im Netz der neuen Rechten. Und wenn Sie jetzt was wissen wollen über diesen Götz Kubitschek, der fährt hin und interviewt ihn. Und Otto, ja, und Ellen Kuzitzer, seine Frau, wird auch interviewt, also zum Thema Feminismus, neue Rechte. Also das ist für meinen Geschmack das beste Buch zu neuen Rechten. Ja. Wenn Sie es kaufen, überlegen Sie, ob Sie es nicht bei G-Shop kaufen, ja, bei Wolfgang Zwischinski, das beste Buch haben wir natürlich. So, nicht bestellen, das ist auch klar, ja, und nicht so, die anderen nichts gegen, die anderen prinzipiell, aber wenn Sie die Wahl haben, ja, warum sollen Sie zum Kauf ausgehen? Wenn Sie doch die kleinen linken Buch in der Ecke haben. So, also jetzt zurück. Jetzt stelle ich Ihnen also vier Bücher vor. Okay. Und ich spare jetzt was, sage ich mal ganz kurz. Es ist nochmal jetzt besonders heikel, darum habe ich meinen Vortrag gerade in der Ringvorlesung, wenn wir jetzt als Wissenschaftler über die Kritik an den Eliten sprechen. Aber die Elitenkritik ist ganz zentral für den Rechtspopulismus, weil es auch um uns geht. Ja? Also wahrscheinlich jetzt sollten wir nicht so tun, als wenn wir neutral sprechen würden, sondern rechnen Sie damit, also wenn unsere, ich habe ja vorhin von den Eliten gesprochen, wenn es um die Diskurshoheit geht, ja? Also wenn es sozusagen die Definitionshoheit, wenn die attackiert wird. Und jetzt glauben Sie nicht, dass wir da einfach lässig und jetzt sage ich hier, ja, das ist jetzt ein anderes Video als vorhin, dass wir da einfach lässig wieder auf der Ebene fahren und hinter ihre eigene Wege, also wie auch immer, das sollte man schon wieder Gedanken. Ja? Natürlich wollen wir sozusagen anerkannt werden, natürlich wollen wir, dass unsere Texte Bücher gelesen werden, natürlich wollen wir Begriffe prägen und so weiter. Also rechnen Sie damit sozusagen, dass es auch narzisstische Kränkungen gibt, hier oben, ne, meine Kollegen und mich eingeschlossen, und dass wir schlechter überleben können, dass man das sozusagen attackiert. Ja? Das heißt, also wenn wir in der Wissenschaft über Kritik an der Wissenschaft sprechen, sind wir immer involviert und sind verstrickt, sind also keine neutralen Gesprächspartner, ja? So, weil es uns Interesse gibt. So, jetzt das erste Buch, Jan Werner Müller, also, man könnte sagen, damit ging die Debatte los. Jan Werner Müller, Politikwissenschaftler aus Princeton, fragt, was ist Populismus? Das Buch hat sich sehr gut verkauft, Riesen-PR-Strategie, Zeit, Faz, Süddeutsche, überall gab es einen großen Artikel. Die These ist relativ schlicht, also meine These lautet, dass Kritik an Eliten ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für die Bestimmung von Populismus ist. Mit anderen Worten, Anti-Establishment-Attitüde greift zu kurz, zum Anti-Elitären muss auch das Anti-Pluralistische hinzukommen. Was ich den Kernanspruch aller Populisten bezeichnen möchte, lautet stets ungefähr so, Zitat, wir und nur wir repräsentieren das wahre Volk. Ja? So, also das ist jetzt so eine ganz eingängige These. Jetzt wird alles immer viel komplizierter, also nicht bei Müller bleibt es eigentlich nie dabei, aber das ist die These. Ja? Das heißt, wir können sagen, es ist ein binäres Modell. Ja? Es gibt auf der einen Seite Jugendliche, diese wahre Volk, da oben gibt es die Eliten, diese Eliten sind die Parasiten und so weiter, ja, die haben ja nichts begriffen. Und über sozusagen diese Eliten verraten irgendwie das Volk ist das wahre Volk und das ist ein homogenes Volk, das wird als homogenes Volk gedacht, also nicht wie Einwanderergesellschaft und so weiter, sondern es gibt ein wahres Volk und dieses Interesse des wahren Volkes, wer artikuliert das, haben Sie eine Idee? Das sind die Führer sozusagen Populismus, also Viktor Orban zum Beispiel, ja? Das ist das, oder Erdogan und so weiter, so nach dem Motto, ich weiß, was, verstehen Sie, das ist immer die Metapher, ich weiß sozusagen, was das Volk will, ja? Und diese komischen Eliten, ja? Und sowas, sozusagen alle, diese ganzen Debatten und sowas, brauchen wir das denn? Wir brauchen keine Debatten, wir brauchen keine Kompromisse, sozusagen, ich weiß, was der wahre Volkswille ist. So, und jetzt sehen Sie, was so demokratisch so problematisch darin ist, das ist ein systematischer Antipluralismus. Das heißt, da gibt es keinen Ort für Debatte, es gibt keinen Ort für Streit. Es gibt sozusagen, das ist der nackte Dezisionismus. Hier wird nur artikuliert, was das Volk will. Und da gibt es kein Vertun. So, also das ist jetzt das Modell von Jan Werner Müller. Und sehr viel mehr ist dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Deshalb springen wir weiter. So, jetzt komme ich auf diese beiden Kollegen aus Bremen. Tolles Buch. Also auf 180 Seiten, was Sie da lesen können zum Rechtspopulismus, also zum Populismus. Also zum Links- und zum Rechtspopulismus ist nicht grandios. Ich finde, es ist eigentlich vielleicht zwar nur das beste Buch zum Thema. Also, was ist jetzt die These von den beiden? Der Zitat: Der Populismus ist eine Reaktion, ist der Populismus. Ja? Die unterscheiden jetzt den Rechts- und Linkspopulismus, das hat Müller nicht gemacht. Müller sprach nur vom Populismus. Die sagen jetzt, Leute, wir müssen unterscheiden von Rechts- und Linkspopulismus. Ja? So, was ist der Populismus? Achtung, er ist eine Reaktion auf die nicht eingehaltenen Versprechen der Demokratie. So, das heißt, es könnte sein, die Demokratie, unausgesprochen, ja, macht sie Versprechen. Sie, und das ist ja auch, meine, viele wollen sozusagen jetzt, ne, viele Flüchtlinge wollen wieder nach Europa, warum? Ja, ich glaube auch, weil es ein Versprechen gibt. Das ist ein Versprechen einer liberalen, einer westlichen Welt, problematisch, sozusagen, also erstmal einer halbwegs liberalen, wenn auch kapitalistischen Demokratie. Da gibt es sozusagen ein Versprechen, das ist ein normatives Modell. Ja? So, und der Populismus ist die Reaktion darauf, dass dieses Versprechen immer wieder gebrochen wird. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommen wir weg aus so einer sozialpsychologischen Debatte, also nichts gegen Psychologie. Ja? Nur problematisch ist es, wenn Sie die Anhänger, zum Beispiel jetzt die Wählerin der AfD, wenn Sie das psychologisieren, wenn Sie sagen, was, also jetzt mal, ich bin ein bisschen böse, jetzt selbstkritisch, ja, also ich bin ja Erziehungswissenschaftler, wenn ich jetzt, ich habe gar nichts gegen Sozialpädagogen, ich habe Freunde mit Sozialpädagogen, aber jetzt mal ein bisschen böse formulieren, ja, jetzt können Sie so sozialpädagogisch angehen, was da wohl alles schiefgelaufen ist, dass der junge Mann bei der AfD ist, ja, oder bei den Identitären. Sie, wenn Sie so darauf blicken, dann wird alles sozusagen aus der Perspektive jetzt in der Sozialpsychologie, also eher Sozialpsychologie als Sozialpädagogik sozusagen betrachtet. Und dann geht es auf einmal gar nicht um Geld, es geht nicht um Machtkämpfe und so weiter, es geht auch nicht um Rassismus, sondern es wird alles sozusagen pathologisiert. Das heißt also, ein gesellschaftliches Krisenphänomen wird pathologisiert. Und die sprechen sich dagegen aus, gegen diese Pathologisierung. Das kennen Sie wahrscheinlich, diese Pathologisierung, auch bei den Wählern von Trump, ja? Also Sie können natürlich sagen, sind die alle bescheuert? Können Sie vertreten, die Position? Ich wüsste nicht, dass Sie sagen würden, dass Sie die Hälfte der westamerikanischen Wähler sozusagen, was machen Sie mit der Psychiatrie? Ich wüsste nicht, wer das befehlen soll. Ja? Absurd, verstehen Sie? Sondern weil das in vielen Debatten ist es so, ja? Wo man halt sagt, die Leute sind nicht bei klarem Verstand, ja? Die sind nicht bei klarem Verstand, ja? Also man sagt ja jetzt nicht in die Klasse, sagt man heute gar nicht mehr, also früher, als ich klein war, sprach man davon, ja, Klacks und so weiter. Wenn man würde jetzt so pathologisch und so weiter. Es ist de facto, ist es mir nichts anderes. So, die sind ganz strikt daneben, strikt gegen diese Pathologisierung. Man könnte sagen, nehmen Sie doch ernst. Nehmen Sie doch ernst. Ja? Und jetzt sagen, es könnte sein, ja, dass dieser Zorn, der da zu beobachten ist, dass der was mit einem gebrochenen Versprechen der Demokratie zu tun hat. Mit anderen Worten, lassen Sie es erstmal ernst nehmen. Ja? Und nicht gleich die wegsperren und pathologisieren. So, also das heißt, Sie sprechen dafür, sich aus dem Populismus nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten. Ja, da ist halt leider etwas schiefgegangen, wie ist mir mal so passiert, ja? Sondern als Hinweis auf Defizite des politischen Systems. Das heißt, also es könnte sein, dass ich in diesem Zorn, es könnte sein, dass ich in der AfD Defizite des politischen Systems artikuliere. Auch wenn das im Zweifel AfD-Wähler gar nicht sagen könnten, ja? Oder wenn es die wenigsten sagen könnten. Das heißt, es könnte sein, die Interviews mit AfD-Wählern führen möglicherweise gar nicht so weit, aber es wäre hilfreich, diese Perspektive einzunehmen. Ja? Also von dieser Perspektive der Pathologisierung irgendwie abzurücken. Also, jetzt machen Sie einen Vorschlag, wie man Links- und Rechtspopulismus unterscheiden kann. Anders als Müller, den das weiter interessiert. Also, der Rechtspopulismus ist mit seiner doppelten Kritik nach oben, die Elite, das liberale Establishment, und nach unten, beziehungsweise nach außen, die Immigranten des Islam, durch eine triadische Struktur gekennzeichnet. Der Linkspopulismus besitzt dem gegenüber eine dyadische Struktur. Er kommt von unten und aus der Mitte und richtet sich gegen oben, ihr seht, das Establishment, Einwanderer oder Minderheiten wendet er jedoch in der Regel, muss man sagen, nicht ab. So, das heißt, Sie sehen, also der Linkspopulismus kennt eigentlich nur zwei Akteure. Und der Rechtspopulismus kennt drei Akteure. Ja? Deshalb triadisch im einen Fall, dyadisch im anderen Fall. So, und jetzt kann man auch was sagen, wann kommt es denn eben zum Rechtspopulismus? Dazu kann Müller eigentlich gar nichts sagen. Also bei Müller ist es sozusagen Schicksalsakt, da ist der Rechtspopulismus. Wir wissen nicht, wie es dazu kommt. Ja? Und jetzt würden die beiden sagen, Leute, wir sind Politikwissenschaftler, wir müssen was dazu sagen, wir können jetzt nicht entstehen. Ja? Also, die Stunde des Rechtspopulismus schlägt, wenn es immer häufiger zu Enttäuschung über die demokratische Kultur kommt, wenn sich Einzelerfahrungen zu kollektiven Erfahrungen verdichten und wenn es politischen Akteuren gelingt, diese Unmut zu instrumentalisieren. Also jetzt Achtung, mein Wording jetzt, Unmut und Ärger, Wut und Zorn werden dann zu einer kostbaren Ressource, die von agitierenden Politikern gezielt eingesetzt werden kann. Sie wird zu einer Waffe im Kampf mit politischen Gegnerinnen. Ja? Das heißt, es gibt also möglicherweise berechtigten Ärger, berechtigten Zorn, ja? Weil dieses Versprechen oder weil Versprechen der Demokratie gebrochen werden. So, das alleine ist noch gar nicht gefährlich, in Anführungszeichen. Ja? Gefährlich wird es, wenn Politiker damit irgendwie zünden. Wenn Sie sehen, das ist eine Ressource, das ist sozusagen wie ein Brandbeschleuniger. Ja? Also sozusagen, uns muss es gelingen, diese frei flottierende Emotion, diesen Zorn, diesen Wut und Ärger, ja? Den sozusagen zum Brandbeschleuniger zu machen, also daraus Hass werden zu lassen. Ja? Das ist sozusagen der Kopf des Rechtspopulismus. Es gibt ein Buch, Rechtspopulismus für Anfänger, das ist, glaube ich, ziemlich witzig irgendwie gemacht, ziemlich gut gemacht, nach dem Motto, was ist das Spiel, was ist sozusagen der Wertigkeit des Rechtspopulisten? Also wenn Sie übermorgen Rechtspopulisten werden wollen, sollten Sie heute dieses Buch lesen. Ja? Von zwei Leuten aus Österreich geschrieben. Also sowas gibt es nur in Österreich, glaube ich, nicht in Deutschland. Ja? So, also, und jetzt zitieren Sie Max Scheler, ein berühmter Philosoph, der auch was über das Demokratie geschrieben hat. So, soziologisch folgt, dass sich umso größere Mengen dieses seelischen Dynamites, also das Ressentiment, bilden werden, je größer die Differenz ist zwischen der politisch verfassungsmäßigen Rechtsstellung und öffentlichen Geltung der Gruppen und deren faktischen Machtverhältnisse. Also, das ist jetzt ein bisschen PowerPoint, ein bisschen zusammengeschubst. Also, jetzt nochmal, worum geht es jetzt mir ganz, ganz schlicht? Also, ich paraphrasiere das immer nochmal. Also, wenn die Differenz zwischen der Rechtsstellung, die Ihnen eigentlich zusteht, und der realen, also der faktischen Rechtsstellung, der faktischen Anerkennung bekommen, wenn diese Differenz immer größer wird, ja, wird das Dynamit immer größer. Das heißt, also, wenn Sie den Eindruck haben, ich bekomme nicht das, was mir eigentlich mit zusteht, ja, verstehen Sie, diese Differenz, wenn Sie die scharf machen, das ist der Job des Rechtspopulisten. Ja. So, also, und deshalb kann man jetzt wie sagen, der Job besteht dann weiterhin, also diesen rechten Ärger über demokratische Defizite, jetzt könnte man sagen, umzulenken, ein Objekt dafür zu suchen. Ja. Das heißt, man könnte jetzt sagen, diese frei flottierenden Gefühle, ja, dieser Zorn, Ärger, Wut, wenn daraus Hass wird, und wenn dieser Hass sozusagen ein Objekt bekommt, und das sind minderprivilegierte, minoritäre Positionen, ja? Also geflüchtete Schwule, Lesben sozusagen ausgesetzt haben uns mehr. Die sind das ideale sozusagen Hassobjekt für den Rechtspopulisten. Also ihm muss es gelingen, nach dem Motto, dieses mehr oder weniger berechtigte, sozusagen dieser Energien, könnte man sagen, diese Energien sozusagen diese von Affekten, die scharf zu machen, dass sie den Hass umkippen und für diesen Hass sozusagen ein Objekt zu suchen. So, das ist irgendwie der Job. Also den beiden, ja. So, dabei wird mindestens Billing in Kauf genommen, jetzt geht es um sprachliche Genauigkeit, deshalb gehen Sie jetzt ab, ja. Und dabei wird mindestens Billing in Kauf genommen, dass Akte sprachlicher Gewalt auch Akte physischer Gewalt nach sich ziehen können. Nicht müssen, nach sich ziehen können, ja. Aus Gegnerschaft kann dann Feindschaft werden, symbolische Handlungen der Verächtlichmachung können Gewalthandlungen irgendwie vorbereiten. Und jetzt denken Sie zum Beispiel an Walter Lübcke in Kassel, denken Sie an Halle, an den Angriff der Synagoge, ja. So, das heißt, dass Sie sich mittlerweile hat sich das jetzt beginnt sich zu etablieren, die AfD als sozusagen den Arm der Rechtsextremisten zu bezeichnen. Das wissen Sie, vielleicht hat jemand aus dem Monitor irgendwie eingeführt, hat dafür Morddrohungen kassiert und mittlerweile gibt es auch in der bürgerlichen Klasse. Ich glaube, dass da was dran ist, leider Gottes. Ja. So, das heißt also, was Sie jetzt beobachten können, ist sozusagen so eine Art schiefe Ebene, ja. Dass Sie sozusagen ganz bestimmte, also für ein politisches, für eine Atmosphäre sorgen, ja, dass Sie jemanden symbolisch herabsetzen, das verächtlich machen und anderes mehr und das kennen Sie von Reden, von Höcke und von Gauland und so weiter, dann wird zwar symbolisch zurückgerudert, aber das Wort ist im Raum, ja, das Wort ist als Brandbeschleuniger im Raum. So, und dann gibt es andere, die Sachen ermächtigt werden und so weiter. Das heißt jetzt nicht, das ist nicht kausal, ja, nicht immer, wenn das kommt, dann kommt das, aber das eine macht das andere wahrscheinlicher und das macht das nächste wahrscheinlicher und das ist sozusagen diese schiefe Ebene. Also, Rechtspopulisten kämpfen jetzt nach Jörg Gesell an zwei Fronten. Zum einen attackieren sie die gesellschaftlichen Eliten und setzen dabei auf eine Strategie der Eskalation. Zum anderen attackieren sie soziale Gruppen, die sie verantwortlich für gesellschaftliche Missstände machen, also zu Sündengruppen erklären. So. Und Politiker wie Björn Höcke Publizisten wie Götz Kubitschek, das ist irgendwie, ne, der macht den Nathalus-Verlag, der macht auch den Blog der Sezession und ist Berater mittlerweile irgendwie des Flügels um Björn Höcke. Und Aktivisten wie Martin Sellner, wie den Kehrer aus Wien. Also, diese Politiker, Publizisten und Aktivisten schüren Ressentiments, verschärfen sie mit einer Ideologie der Ungleichheit und lenken sie dann auf Gruppen, die nicht zur Mehrheitsgesellschaft gezählt werden und daher besonders verwundbar sind. Ja? Das ist sozusagen so eine Form, kann man sagen. So, das ist also jetzt die Analyse. Ja? Und jetzt wird es nochmal zur Erinnerung, jetzt geht es ja um den Blick auf diese Analyse. Ja? Das ist ja das zweite, was mich nebenher interessiert. Jörg und Selb weisen nun auf die Gefahr hin, wenn in Analyse des Rechtspopulismus die normative Begriffsverwendung dominiert und die Situiertheit der wissenschaftlichen Akteure ausgeblendet wird. Sie sprechen sich dagegen aus, gesellschaftliche Spaltungslinien zu bagatellisieren und genau jene moralische Wir-Sie-Unterscheidung zu reproduzieren, die den Protagonisten der rechten Revolte zum Vorwurf gemacht wird. Unmissverständlich halten Sie fest, Zitat, die offene Frage ist unseres Erachtens nämlich nicht, ob der Populismus gut oder böse ist oder ob er der Demokratie zuträglich ist oder nicht. Hält man wie wir den zeitgenössischen Rechtspopulismus in Europa für Demokratie gefährdend, ist die entscheidende Frage vielmehr, warum ist das so erfolgreich? Und die würden sagen, alles hängt davon ab, dass wir diese, also nicht alles, aber sehr vieles hängt davon ab, dass wir diese Fragen irgendwie beantworten. So, und jetzt können Sie überlegen, und jetzt könnte man jetzt mal, ich bin jetzt ja Mathematiker, ja, aber es wäre jetzt fatal, wenn ein Großteil der intellektuellen Ressourcen, der intellektuellen Energie darauf verwendet wird, zu sagen, wie schlecht und wie böse der Rechtspopulismus ist. Jetzt könnte man sagen, Leute, das ist geschenkt. Ja, was haben wir davon? Überhaupt nicht. Was haben wir davon, dass dasselbe, das Wohlgefühl, wie die Philosophen, die über meine Meinung sprechen, das ist das Lagerfeuer. Ja? Das ist ganz warm und kuschelig. Es hilft uns überhaupt nichts. Ja? Also fatal ist es, wenn die intellektuellen Energien von der Analyse abgezogen werden, ja, und sie an der falschen Stelle investiert werden. Und sie sagen, die Gefahr ist nicht eben gering, freundlich formuliert. Ja? Ich teile das. Das ist deren These, ich teile sie. Sonst will ich sie nicht hier vorstellen. Also jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Philipp Manow. Das erschien im letzten Jahr, also 2018. Manow kritisiert eine Debatte um Populismus dreierlei. Das ist jetzt auch interessant. Also, die erste Kritik, die er hat, ist, es wird über den Populismus gesprochen, ohne zugleich über den Kapitalismus zu sprechen. Super wichtiger Hinweis. Ja? Das kennt ihr vielleicht aus der Frankfurter Schule noch, nach dem Motto, wenn ich über den Kapitalismus reden will, soll ich vom Nationalismus schweigen. Ja? Und jetzt könnte man hier flapsig sagen, wenn ich über den Kapitalismus reden will, dann soll auch vom Rechtspopulismus schweigen. Also es ist fatal, so zu tun, als wenn der Rechtspopulismus nichts mit dem Kapitalismus zu tun hätte. Aber, sagt er, aber die meisten meiner, sage ich mal, bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen tun das. Also erster Kritikpunkt, über den Kapitalismus wird gesprochen, ohne, falsch, es wird nicht ausreichend über den Kapitalismus gesprochen. Das zweite ist, es wird kaum international vergleichend irgendwie untersucht. Ja? Das heißt, wenn Sie immer nur in Deutschland, also aus Deutschland stammen und immer nur in Deutschland kennen und den deutschen Rechtspopulismus erforschen, dann erkennt ihr gar nicht den deutschen Rechtspopulismus, sondern haben den Eindruck, so ist der Rechtspopulismus. Es wäre aber interessant, zum Beispiel sich für Südeuropa zu interessieren, für Lateinamerika zu interessieren und zu sehen, okay, da gibt es ganz andere Spielarten des Populismus. Ja? Es gibt also Linkspopulismus, es gibt Rechtspopulismus. Wann entsteht wo, welche Variante des Populismus? Darüber müssen wir uns interessieren. Und jetzt das dritte Defizit besteht, Achtung, in der mangelnden Reflexivität der Populismusforschung. Und das ist für mich jetzt natürlich besonders interessant. Ja? Die mangelnde Reflexivität in der Populismusforschung. Also, jetzt wieder mein Manuskript. Bei den Sozialwissenschaftlerinnen, die eigene Positionierung kaum in Rechnung stellten, neigten sie zu Abwehrreflexen und zu Moralisierung. Denken Sie nochmal, Abwehrreflex, dachte ich, wenn die Elite kritisiert wird, ja, dann ist häufig auch bei uns Abwehrreflex. Ja? So genau will ich es gar nicht hören, aber jetzt wird zurückgeschossen. Ja? Also, statt also zu fragen, ob Wut und Zorn Ausdruck eines berechtigten Anliegens sein könnten, würden die aufgebrachten Akteure auf die Plätze verwiesen, sie, also ne, der Pöbel, bedient nicht die bürgerlichen Codes und der Zorn macht sie hässlich. Ja, und ich würde sagen, sowas finden Sie natürlich viel subtiler, weil Sie Akademiker sind, aber Sie finden es nicht so. Also, Manow behauptet jetzt, es gibt zwei Varianten des Populismus diese Spielart des Populismus, also Links- und Rechtspopulismus, hängt mit der Bewegung von Objekten zusammen. Einmal sind es Objekte Menschen und einmal sind es Objekte Güter und das Kapital. Und je nachdem, wie kritisch Sie sozusagen was beobachten, das ist sozusagen die Spielart des Populismus. Ja? Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie von der Bewegung von Geldströmen, ja, dass Sie das irgendwie beunruhigt, dann spricht vieles dafür, dass Sie Linkspopulist sind. Ja? Wenn Sie sozusagen die Bewegung von Menschen, von Migrantinnen, ja, sozusagen von Zuwanderern, wenn Sie dafür sozusagen, darauf sozusagen, wenn das jetzt irgendwie eher Horror-Szenario ist, dann spricht sehr vieles dafür, sozusagen Rechtspopulist sind. Und das ist nämlich ganz interessant, es gibt auch so eine kleine Formel. Also, Populismus kennt zwei Formen. Im einen Fall wird die Bewegung von Gütern als Bedrohung wahrgenommen, im anderen Fall die Bewegung von Personen. Der Protest fällt linkspopulistisch aus, Zitat, Insofern die Bewegung von Gütern oder Geld als bedrohlich erfahren wird, dann geht auch die Bewegung von Personen als bedrohlich wahrgenommen, so ist der Protest rechtspopulistisch. Ja? Und da gibt es jetzt ein interessantes Kapitel, also es gibt viele der Werte der US-amerikanischen Literatur, aus dem streng sind, ist das gar nicht seine These, aber das ist jetzt nicht zu entscheiden. Ja? Er sagt das auch, er hat die Anführung des US-amerikanischen Politikwissenschaftler. Es gibt jetzt ein interessantes zweites Kapitel, das heißt Populisten versus Elite, Elite versus Populisten. Das heißt also, der rechten Dynamik, es gibt Ressentiments in beide Richtungen. Ja? Und die Elite schießt irgendwie zurück. Das heißt, wir müssen beide Seiten im Blick nehmen. So, Manu geht jetzt mit dem eigenen Milieu hart ins Gericht, also mit der eigenen Disziplin. Und er sagt, es kommt zu einer Verkopplung von zwei Neigungen. Also, erste Neigung. Weil in der Welt der Mittelschicht Verteilungs- und Knappheitsfragen kaum noch mit besonderer Dringlichkeit erlebt würden, lässt auch die Neigung nach, diese zum Gegenstand der Analyse zu machen. Man hält es hier nicht für schicklich, sich damit intensiv zu befassen. Also nochmal, ja, wenn Sie als mehr oder weniger Linker, mehr oder weniger liberale Sozialdemokraten unterwegs sind und Sie sind, wie ich, verbeamtet und werden dazu bezahlt, wie ich auch, ja, dann könnte es sein, dass irgendwann, wenn Sie lange genug irgendwie so bürgerlicher Professor sind, wie ich es bin, irgendwie, dass Sie irgendwann sich möglicherweise um so Knappheitsfragen irgendwie so richtig kümmern. Erste Neigung. Ja. Zweite Neigung ist die mangelnde Berücksichtigung der eigenen Positioniertheit. Ja, dass die eigenen politischen Haltungen und moralischen Überzeugungen auf sozialökonomischen Voraussetzungen geschuldet sein könnten, werden kaum einmal in Betracht gezogen. Und meist bleibt ausgespart, dass ein kosmopolitischer, weltoffener und liberaler Lebensstil mit Prestige und Einkommen korrelieren könnte. Nicht muss, aber könnte. Ja? Dass es könnte sein, dass wir, ja, die wir von Armut sind und viele Privilegien genießen, dass es für uns ganz easy ist, irgendwie wahnsinnig liberal, wahnsinnig kosmopolitisch, wahnsinnig weltoffen zu sein. Ja? Das heißt nicht, dass jeder Arbeiter Rassist ist oder ein Rassist ist immer noch zu attackieren. Nur es könnte sein, wenn wir das nicht in Rechnung stellen, ja? Also wir, die wir in die Theorie treiben, die wir Bücher schreiben, die wir Begriffe prägen, dann wird es fatal. Also fatal, wenn diese beiden Neigungen sich koppeln. Auf der einen Seite, dass sie dieser Situiertheit nicht mehr rechnen stellen, dass es nicht richtig cool ist für die, sich immer noch mit Arbeit zu beschäftigen, haben wir das hier hinter uns, ja, jetzt bin ich war auch lange mit hier beschäftigt, aber jetzt seit 5 Jahren. Professor geworden. Ja? So, dann könnte es sein, dass das so ein bisschen ausmachen würde. Erste Neigung, zweite Neigung fatal, wenn sie ihre eigene Situiertheit sozusagen, wenn das sozusagen koppeln. Ja? So, dann könnte es sein, ja, dass diese, so nennt es dann Manu, dass die Rede über von rechtspopulistischen Protesten auch eine Eliten-Selbstvergewisserung ist. Ja? Da wird es auf einmal sozusagen irgendwie, sie gewissern sich ihre eigene Position, wenn sie über den rechten Pöbel sprechen. Ja? Gut, so, jetzt kommen wir zum letzten Buch. Cornelia Kopetsch, das ist das bekannteste im Moment, ganz intensiv diskutiert, tolle Kollegin, TU Darmstadt. Von der finden Sie viele Sachen, relativ viele Sachen im Netz. Also gucken Sie dann einfach an, Cornelia Kopetsch, TU Darmstadt, Soziologie. Einige der Sachen, die jetzt im Buch sind, finden Sie auch da schon irgendwie frei von dem Netz. Das ist jemand, das ist eine ganz interessante Vorbemerkung. Also, jetzt Zitat aus den ersten Seiten, Seite 10 oder 11 oder sowas. Da heißt es, das vorliegende Buch möchte einen Beitrag zur Selbstdezentrierung akademischer und sozialwissenschaftlicher Diskurse leisten, indem es deren Standpunkte auf gesellschaftliche Standorte, das heißt auf soziale Lagen, innerhalb des Sozialraums bezieht. Also, und dann geht es jetzt bei meinem Skript weiter, ich paraphrasiere das. Kopetsch rechnet also mit einer Standortgebundenheit der Erkenntnis mit situierten Erkenntnissubjekten und damit, dass es eine besondere Wachsamkeit bedarf, um der Logik der Repräsentation zu durchbrechen. So, also ich paraphrasiere das nochmal. Das heißt, sie sagt jetzt, es könnte sein, dass Standpunkte etwas mit Standorten zu tun haben. Also von wo aus beobachtet jemand eine Debatte, ein Phänomen, zum Beispiel den Rechtspopulismus, und es könnte sein, dass dieser Standort, ja, wo jemand innerhalb des sozialen Raums situiert ist, dass das mit dem Standpunkt, den er einnimmt, dass das was damit zu tun hat. Also wenn Sie zum Beispiel bei Bourdieu, also das Modell des sozialen Raums kennen, wenn Sie das jetzt irgendwie kennen, dann kennen es wahrscheinlich, ja, dass es einen Unterschied macht, ob Sie jetzt oben links, also mit viel kulturellem und ökonomischem Kapital gesegnet sind, verstehen Sie, von dort aus haben Sie möglicherweise eine ganz bestimmte Lässigkeit. Ja, das ist auch so, das ist ein Problem von Bildungsaufstand. Es gibt tolle Romane über Bildungsaufstand, gibt zum Beispiel einen tollen Roman, Alte Schule heißt das, da ist jemand mit gefakten Zeugnissen irgendwie, also ne, mit gefakten Zeugnissen kommt jemand in so ein Elite-Internat und alle anderen kommen aus, haben alles altes Geld, also richtig alte, sozusagen 5. Dynastie und so weiter und so weiter. Und dann zieht sich genauso an wie die, dann kriegt er mit, ich muss die Schuhe so ein bisschen, die müssen ein bisschen abgetragen sein, ein bisschen nach innen, kriegt alles hin, die Haare müssen auch so verstümmelt sein, also er kriegt schon mit, ein altes Geld, dann ist hier so ein in der Wolle ist so ein Loch, überhaupt kein Problem, das ist die Jacke von meinem Opa, aber das ist scheißegal. Ja. Das kriegt er irgendwie alles hin. Aber er weiß, er ist die Kopie und die anderen sind ihm das von nah. Ja. Und worüber ärgert er sich am meisten? Er ärgert sich am meisten darüber, dass sie so scheiße lässig sind. die sind nicht mehr scheiße, die sind nicht mehr blöd, die sind gar nicht arrogant, verstehen Sie? Die sind so lässig, die wissen sozusagen, ihr Weg ist gebahnt, dass sie überhaupt keine Verteilungskämpfe, das habe ich nie erlebt. Das heißt, die sind so freundlich und die sind so kultiviert und die sind so nett, dass sie überhaupt nicht über Geld sprechen, bei einem Geld. Also was soll er denen vorwerfen? Er kann ihnen nicht mal was vorwerfen, dieser Scheiß-Elite. Ja? So, das ist sozusagen sein Problem. Ja? So, das heißt, könnte also sein, dass sie in einer ganz bestimmten Position, wenn sie die einnehmen, dass ihnen eine Lässigkeit sozusagen in den Schoß gelegt ist und jetzt wichtig wäre, Nico Nö oder mit Kopetsch und sie argumentieren mit Kopetsch, das hat jetzt mit Charakter überhaupt nichts zu tun. Ja? Das ist also nicht ihre individuelle sozusagen Bestimmtheit. So interessant, dass sie alle eben so lässig sind. Ja? Das hat was mit der Position im sozialen Raum zu tun. Das heißt, es könnte sein, also dass der Standort was mit dem Standpunkt irgendwie zu tun hat. Ja? Und deshalb sagt sie, und jetzt versuche ich so eine Selbstdezentrierung in dieser Debatte zu machen. So, und jetzt zeige ich Ihnen jetzt ihre These. Also, jetzt Oton, also, die Kämpfe, die gegenwärtig ausgetragen werden, entzünden sich nicht in erster Linie an Verteidigungsfragen. Als viel bedrohlicher werde die Entwertung des eigenen Lebensentwurfs erlebt, die dominante Konfliktlinie verlaufe daher auf einer symbolischen Ebene. Weder ein kosmopolitischer, liberaler und urbaner Lebensstil hegemonial, also wird er dominant, prägend, ja, nötige er jene, die diesen nicht praktizieren, dazu, den eigenen Lebensentwurf als minderwertig zu betrachten. Anders formuliert, jetzt so Kopetsch, also das ist meine Paraphrase, ökonomische Verteilungskämpfe existieren durchaus, also es gibt sie, es gibt ökonomische Verteilungskämpfe, gar keine Frage. Aber in rechten Protesten artikulieren sich vornehmlich jene, welche Modernisierung und Globalisierung als eine Zumutung erleben, als Verunsicherung und Entwertung des eigenen Lebensstils. Also, das ist jetzt die Kritik an diesem ökonomischen Erklärungsversuch. Ja? Es gab ja so mal so eine These nach dem Motto, das sind die ökonomisch Abgehängten. Die ökonomisch Abgehängten, nämlich die wählen Trump und die wählen eben die AfD und die wählen den Front National und so weiter. Hat schon in den USA nicht gestimmt, wissen Sie wahrscheinlich. Ja? Also die Trump-Wählerschaft verdient überdurchschnittlich viel. Ja? Es dürfte Rechtspopulismus in Schweden und Dänemark überhaupt nicht geben. Es dürfte die Schwedenpartei überhaupt nicht geben, wenn die an dieser These was dran wären. Ja? Also, was lernen wir daraus? Es ist falsch, in erster Linie zu sagen, die Ökonomie ist das Entscheidende in der Erklärungsmuster. Also, komisch gesagt, es gibt sie auch. Es gibt auch Ökonomie, aber das Entscheidende ist die symbolische Kraft. Es gibt also einen Wettstreit von Lebensstilen. Ja? Und nicht zuletzt fühlen sich manche, man könnte sagen, vorgeführt ja, von einer urbanen, privilegierten Elite, ja, die natürlich alle in Berlin leben und wenn sie nicht in Berlin einen Job haben, pendeln sie wenigstens nach Berlin, weil alle ständig in der Bahn sitzen, ich pendel auch irgendwie viel hin und her, ja, und die sich sozusagen besser wählen. Ja. Und dann kennt ihr möglicherweise auch diese Kritik, die kam euch mal von Spahn, man kann ja in Berlin gar kein Cappuccino mehr trinken, ohne den Fähigst zu bestellen. Ja. Das ist sozusagen das Ressentiment. Ne. Wieder in Berlin, ja, und so weiter. Jetzt wird alle völlig durchgeknallt und so weiter. Ja. So, also verstehe ich, und dann in der Leben zu sagen, also kann ich hier nicht mehr meinen Kaffee bestellen und so weiter. Ja, ich will doch keine Latte und sowas, ich will den deutschen Kaffee. Ja? So, den sind wir gut, auch ja. So, verstehe ich, also das heißt, nach dem Motto, wir sind gar nicht ökonomisch mehr abgehängt, sondern wir haben den Eindruck, da gibt es einen Wettstreit von Lebensstil. Und in diesem Wettstreit von Lebensstil sind wir die Verlierer. Und jetzt ist die Frage, was machen Sie? Also was machen Sie, wenn Sie den Eindruck haben, Sie werden hier abgehängt? Ja? Auch möglicherweise kleine Handwerker, sagen wir, 5 Angestellte, das ist alles okay. Und Sie haben ein Auto, ein größeres Auto als diese ganzen Scheißintellektuellen in Berlin und so weiter. Die natürlich, Achtung, jetzt denken an die Gelbwesten, die natürlich gar kein Auto fahren. Und auch stolz auf, kein Auto zu fahren. Ist ja auch gut, kein Auto zu fahren. Ja? Nur es könnte sein, dass der Handwerker, dass er die Mieten in Berlin vielleicht noch bezahlen kann, aber auf keinen Fall in München. Ja? Das heißt, wo wohnt der Handwerker in München? Der fährt möglicherweise eine halbe Stunde in die Stadt, ja? Mit seiner Röhre und Karre. Ja? Und das sind Sie natürlich erhaben. Und so weiter. Ja. Erklären Sie mal einen Handwerker, also ich bin kein Handwerker so, ja, aber da werden die wahrscheinlich sagen, bist du bescheuert irgendwie? Hast du da Ahnung, was es heißt, Handwerker zu sein? Und dann müsste ich sagen, nee, bin ich nicht. Ja. Das hat was mit den Gelbwesten in Frankreich zu tun. Ja. Das ist auch die Arroganz irgendwie einer städtischen Elite, die den Eindruck hat, so an meinem Lebensstil könnte die Welt nicht genesen. Ja. Und dagegen gibt es Protest. Dieser Protest ist nicht per se links oder rechts, ja, also das ist ein bisschen einfach mit der Gelbwesten. Aber Sie sehen, es gibt möglicherweise einen guten Grund, sozusagen, sich von den Leuten wenigstens erzählen zu lassen. Ja. Also, wir haben auch eine mini-kleine Karre, die wir fast nicht nutzen, aber ich würde sagen, ja, das ist ein Privileg. Ich weiß ja auch, dass es ein Privileg ist, kein Auto fahren zu müssen. Ja. So, das heißt also, es gibt einen symbolischen Machtkampf. Sie argumentiert also mit Pierre Bourdieu, es gibt einen symbolischen Machtkampf. Und jetzt könnt ihr überlegen, wenn es einen symbolischen Machtkampf gibt, also einen symbolischen Machtkampf zwischen Lebensstilen, und dann gibt es Leute, die haben so eine, was soll ich sagen, so eine Multiplikatorenrolle, wie ich zum Beispiel. Ja? Dass ich jetzt gucke, sie nur wie dieser Raum, sie gucken auf mich, ich gucke auf sie, ja? Das erhöht und so weiter, die ganze Asymmetrie, was alles so Uni dazugehört. Ja? Es gibt sozusagen also Multiplikatoren, es gibt Leute, die Texte schreiben, die einladen, wenn sie einen Vortrag, die gerne annehmen und sich freuen, wenn es willkommen und so weiter und so weiter. Ja? So, das heißt, welche Chance haben die als kleiner Handwerkermeister in einem Vorort von München? Ja? Perlach, weiß der Hintergrund, ja? Und sie fahren eine halbe Stunde. Und die haben den Eindruck, ist doch scheiße, was hier irgendwie läuft. Ja? So, fangen Sie an, dann könnte es sein, dass Sie möglicherweise irgendwie anfangen zu posten, ich weiß nicht was. Ja? Aber Sie werden wahrscheinlich nicht jetzt in eine große Ringverlegung parallel zum Studium Generalingenieur organisieren. Ja? Werden Sie nicht machen. Die benannt Sie dann nicht. Also greifen Sie dann nach anderen Dingen, die uns nicht gefallen. Ja? Die uns nicht gefallen, weil euer Zorn macht euch hässlich. Ja? Schade, dass ihr nicht so gelassen seid wie wir. Ja? Aber mit dem Teil von Privilegien finde ich auch nicht cool. Ja? So. Okay, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Und jetzt nochmal Kollege Kopitsch. Also, sie interessiert sich auch für diesen Zorn, für den Gefühlshaushalt und sagt, jetzt gibt es ein Bündnis der Betrogenen. Zitat, nun verlässt die gekränkte Rache ihr imaginäres Gehäuse und ruft zum realen Widerstand gegen das System und ihr Lieben auf. Anstelle des Gefangenseins in der Selbstanklage der Depression ermöglicht das Ressentiment die Selbstbehauptung durch Negation der herrschenden Ordnung und der herrschenden Klasse. Ja? Was sieht also statt immer aus so einer defensiven Haltung? Ich habe schon wieder, man darf jetzt gar nicht mehr diesen komischen Studenten und Studentinnen, also diesen komischen Slash da gerne machen, jetzt muss ich so ein Sternchen machen. Ich weiß nicht, warum ich dieses Sternchen machen. Ich war vorher nicht sicher, ob ich so einen Unterschied machen muss, jetzt muss ich ein Sternchen machen, was das bedeutet, was ich auch nicht wieder. Oh, das ist ganz kompliziert und so weiter und so weiter. Ja? Also muss ich den anderen haben, ich weiß nicht, was sie sich an der Ruhe schon wieder Neues ausgedacht haben, und das dann wahrscheinlich auch interessant haben. Und wenn dann die Tochter, die ähnlich studiert, wenn dann Weihnachten auch um 8 Uhr Liebezeit, was die mir alles in die Vorwürfe, dazu kann ich eigentlich gar nicht sagen, ja? Zu sagen, Schluss mit der Debatte, geht irgendwie auch nicht, ja, dann sagt sie mir, ich sage, der Schaden und so weiter. Ja? So, das heißt, ich mache da eben eigentlich passiert so, was machen sie dann? Ja? Und jetzt na, sagt sie, also, Selbstbehauptung durch Negation, der herrschende Ort und der herrschende Platz. Also nach dem der Zorn sozusagen nach vorne. Ja? Also weg aus der Depression sozusagen, Zorn nach vorne und jetzt suche ich wieder irgendwie. Und dann glaube ich, das sind so Gefühlshaushalte und dann einer gibt so Demo für Pegida. Ja? Und dann gehen sie mal raus und da sind sie nicht alleine und so weiter. Ja? So, das ist also ihr Versuch, mir das zu erklären. So, jetzt wieder zurück, jetzt haben wir also 4 Bücher vorgestellt, also langen Vorlauf zum Nationalsozialismus, ja, 4 Bücher vorgestellt. Ja. Wie blicken die Einzelnen auf diese Debatte? Und jetzt komme ich wieder zurück. Also, wenn man sich jetzt irgendwie das Tableau anschaut, also dieser 4 Beiträge, ja, dann glaube ich, kann man eine Zunahme von Reflexivität beobachten. Ich komme zum Schluss und nochmal auf Kaneo zurück. Es gibt gute Gründe dafür, sich bei der Rede vom Rechtspopulismus nicht zu leicht zu machen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt irgendwie zeigen. Die Beiträge aus Soziologie und Politikwissenschaft lassen eine Ringe um wissenschaftliche Reflexivität erkennen. Dies prägt sich noch deutlicher aus, wenn Mann, Frau auch die Artikel und Essays berücksichtigt, mit denen die Autorinnen sich wechselseitig beobachten. Ja, das machen sie auch nicht, weil die Popitsch kommentiert, Mano kommentiert, Müller und so weiter. Das ist also nicht so eine Debatte, die er führt. So, und sie monieren bisweilen auch die Neigung zu moralisieren. Diese Neigung zur Moralisierung ist auch der Erziehungswissenschaft nicht fremd, also meiner Disziplin. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir in der Erziehung sind auf überzeugende Erklärung von Logik und Genese der rechten Revolte angewiesen. Und wir tun den Praktikerinnen keinen Gefallen, wenn wir ihre Arbeit an Ansprüchen messen, die sie kaum erfüllen können. So wird immer wieder die Hoffnung artikuliert, dass der Besuch von Gedenkstätten zu einer Läuterung rechter Jugendlicher führen könnte. Das haben Sie möglicherweise auch schon gehört. Da gibt es so, was machen wir diesen rechten Jugendlichen? Und dann soll ich sagen, ja, müssen wir gehen einmal nach Auschwitz fahren, einmal nach Birkenau fahren, und dann gibt es so Fantasien, und wenn wir dann zurückkommen, ja, und wenn wir das in den Schulen flächendeckend machen, dann wird das alles anders sein. Ja. Jetzt dazu Jan-Philipp Remsmar, einer der brillantesten Intellektuellen unserer Tage, Hamburg Institut für Sozialforschung. Was sagt Jan-Philipp Remsmar hier dazu? Ich hatte die Idee, man könnte Erfolgsversprechen vor gegenwärtigen Warnungen, wenn man zeigt, wohin das einmal geführt hat, finde ich besonders gut. Leute zu diskriminieren und zu quälen, ist auch dort stets verwerflich gewesen, wo keine Gefahr bestand, dass es zu einem Massenmord ausartet. Das heißt, es könnte sein, dass wir das wahnsinnig überfrachten, ja, und dass eine Gedenkstätte das gar nicht leisten kann, was wir gerne hätten. Und wenn das so ist, wenn die Gedenkstätten systematisch überfordert sind, ja, damit sozusagen eine harte rechtsextreme Gesinnung, die, was soll ich sagen, zu pulverisieren, dann tun wir unseren Praktikerinnen keinen Gefallen, wenn wir ihnen sozusagen diese Kids anvertrauen, sagen, Vater mal hin. Ja? Dann tun wir der Gedenkstätte keinen Gefallen, denen tun wir keinen Gefallen, dann ist das möglicherweise, in der Philosophie würde man sagen, Katharinenfehler. Ja? Eine Gedenkstätte kann ganz bestimmtes kann sie eben nicht. Ja? Und dann hilft es sozusagen, die Moralisierung dieser Erwartung hilft überhaupt nichts. Ja? Wir haben den Eindruck, jetzt haben wir das Problem los, das Problem ist aber nicht gelöst, es kommt eben wieder zurück. So, also diese Neigung zu moralisieren ist problematisch. Doch nicht allein Redensmal ist der Moralisierung gegenüber skeptisch, und wirkt für die Einnahme einer analytischen Perspektive. Das trifft auch für jeden Historiker zu, bei dem Perleo, bei dem bin ich jetzt wieder, unser angeschlagener Held, ein Seminar besucht. Als Perleo nach Freiburg zurückkehrt nach einem langen Sommer, nachdem er krank war, kommt er also zurück nach Freiburg, jetzt schreibt er sich für Neues Geschichte ein und besucht bei Ulrich Herber, das ist ein ganz renommierter NS-Forscher, ein Seminar zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Ja, und jetzt das letzte Zitat, und dann schließe ich. Grandioses Zitat. Herbert wusste, dass es vor allem die philosophische Dimension des Holocaust war, die uns reizte. was wir vor allem diskutieren wollen, und dazu neben etwas Füllvokabular am liebsten nur die Adjektive systematisch, industriell, staatlich und singulär verwendet hätten. Doch gleich in der ersten Sitzung machte uns klar, dass das mit ihm nicht zu haben war. Herbert reformierte unser kirchentagsmäßiges Bild vom Holocaust, indem er ihn von einer monströsen, aber letztlich einfachen Tatsache, Hitler lässt die Juden jagen, umbringen, die eine Schlüsselstelle in unserem Gefühlshaushalt eingenommen hatte, zu einem hochkomplexen, nur mit größtem Fleiß und äußerster Anstrengung rekonstruierbaren Prozess machen. Für Überzeugung war kein Platz. Vielen Dank, das ist das, was ich vorbereitet habe.